Verse 11 bis 19 und bitte die Gemeinde zur Schriftlesung aufzustehen. Ich wiederhole, Lukas Evangelium Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Überschrieben ist der Abschnitt mit der dankbare Samariter. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie und befahl ihnen: Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück. Als er es merkte, laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Amen.
An wie vielen Orten wird wohl heute um Frieden gebetet? An ziemlich vielen, denke ich mir. Und wir merken ja, dass uns das mit Sorge erfüllt, wenn das wieder eine Runde weiter eskaliert. Iran und Israel, wo soll das enden? Keine gute Perspektive. Und wir haben das gerade in dem Klagegebet, in dem Fürbittegebet auch auf den Punkt gebracht: Herr, erbarme dich. Wir stehen da manchmal so hoffnungslos davor und denken, ja, wie soll das auch weitergehen? Und dann beten wir und denken: Herr, was geschieht? Jetzt stellt euch mal vor, das Wunder geschieht und die setzen sich an einen Tisch und sagen: Okay, wir hören auf mit dem Schießen. Das macht keinen Sinn. Die geben sich echt die Hand und sagen sich gegenseitig: Ihr sollt euren Platz zum Leben haben und wir sollen unseren Platz zum Leben haben. Lasst uns das ausarbeiten. Das wäre mal eine Schlagzeile, oder? Wer würde denn sagen, dass das ein Wunder Gottes war? Kam mir gerade so in den Kopf. Wir beten doch eigentlich gerade die ganze Zeit für ein Wunder, oder? Und würden die Leute nachher wirklich Gott danken? Macht mich nachdenklich. Ja, manchmal holen einen die Alltagsereignisse so richtig ein und wir merken das auch gerade. Den Bibeltext, den wir gerade gehört haben, ist der Predigttext für heute. Da sind 10 Aussätzige, einer wird gesund, alle werden gesund und einer dankt. Alle kriegen dieses großartige Geschenk, dass sie gesund werden. Das nehmen sie dankbar an. Was machst du denn, wenn du ein Geschenk bekommen hast, dass du dir in deinen kühnsten und großartigsten und hochfliegendsten Träumen kaum erhofft hättest? Und auf einmal bekommst du so ein mega großes, wunderbares, tolles Geschenk. Zuerst ist man da erstmal ganz sprachlos, oder? Weil man wirklich nicht mitgerechnet hat. Wie, das ist für mich? Echt jetzt? Ich darf das haben? Und dann startet normalerweise ein überwältigendes Dankeschön, oder? Aber es geht auch anders. Haben wir gerade gehört in der Schriftlesung. 10 Aussätzige kommen zu Jesus und bitten um das ultimative Superwunder. Alle werden gesund und einer dankt. Wer hätte das gedacht? Irgendwie scheint das mit dem Dank und der Zuordnung, an wen ich meinen Dank richte, doch gar nicht so einfach zu sein, oder? Es gibt immerhin sehr unterschiedliche Arten, wie man dankbar sein kann. Ich erzähle euch nochmal die andere Variante, auch schon wieder der Klassiker. Der Klassiker hat zu tun mit Klein Fritzchen. Ihr wisst ja, wer Klein Fritzchen ist, das ist so der Bub, ne? Klein Fritzchen kriegt von Tante Bertha zu Weihnachten die wunderbaren Wollsocken geschenkt, die sich Klein Fritzchen aber gar nicht gewünscht hat. Das sind so wunderbare, selbstgestrickte Wollsocken, die völlig praktisch sind, die aber ganz uncool aussehen und die dann natürlich auch noch kratzen, dass das Zeug hält. Und dann steht Klein Fritzchen da mit seinen neuen Socken von Tante Bertha und sieht nicht so glücklich aus. Und nebendran steht die Mama und sagt, na Klein Fritzchen, was sagt man? Und dann kommt das so richtig so ein bisschen mit zusammengepressten Lippen. Vielen Dank für die tollen Socken, Tante Bertha. Der Klassiker, oder? Schon mal erlebt, auch schon mal solche Wollsocken gekriegt? Ja, mit dem Dank ist das nicht immer so leicht. Und dann gibt es noch die Situation, wo man sich zwar freut, weil man was Tolles bekommen hat, aber schon ein paar Minuten später ist es wieder vergessen und andere Sachen überlagern das und das Leben geht weiter und du denkst, hey, was war da nochmal? Und die Freude ist ganz schnell wieder verloren, verflogen. Aber die Sache sieht anders aus, wenn da ein lang gehegter Herzenstraum in Erfüllung geht. Oder wenn man sich wirklich nach langem Überlegen irgendeine Sache kaufen kann, wenn das sich ereignet, wo man lange darauf zugewartet hat. Und das ereignet sich dann. Da freut man sich wirklich ganz unbändig. So wie ich gerade am Anfang gesagt habe. Stell dir vor, das Wunder geschieht und die hören auf mit dem Schießen. Da ist man wirklich dankbar, ja. Weil es einen enormen Wert für uns darstellt. Aber es geht eben auch ganz anders. Schauen wir nochmal in diesen Text rein, den wir gerade gelesen haben. Vergegenwärtigen wir uns dieses Geschehnis. Was machen denn diese 10 Aussätzigen? Erst einmal, sie bitten Jesus, aber sie bitten ihn ganz von ferne auf Abstand. Irgendwie haben diese 10 Aussätzigen mitgekriegt, dass Jesus in der Nähe ist, dass er vorbeikommt. Und Jesus ist bekannt dafür, was er tut. Also machen sie sich sofort auf den Weg, weil sie denken, das ist unsere Chance. Wir müssen irgendwie zu Jesus hin. Und sie halten aber den gebührenden Sicherheitsabstand und rufen von ferne, Jesus Herr, hab Erbarmen mit uns. Damit ist klar genug, was sie sich erhoffen. Sie wollen gesund werden. Aber eigentlich kann niemand irgendeinen Menschen von Aussatz gesund machen. Das geht nicht. Wenn man Aussatz hat, ist das eindeutig, also Lepra, ja. Das ist ein Sterben in Zeitlupe mit ganz fürchterlichen Nebenwirkungen, die will man eigentlich gar nicht wissen, so fürchterlich sind die. Lepra ist eindeutig. Keine Umkehr, keine Heilung, Tod kommt. Aber mindestens so schlimm wie die Krankheit ist die erzwungene soziale Isolation. Weil die Erkrankten müssen Abstand halten zu allen anderen. Die wohnen außerhalb der Orte. Die soziale Isolation ist mindestens so schlimm wie die Krankheit. Man ist buchstäblich zu einem Unberührbaren geworden. Man ist kein normaler Mensch mehr in den Augen der normalen Menschen. Aber diese 10 Aussätzigen wissen ebenfalls, dass Jesus auch kein normaler Mensch ist. Im positiven Sinne. Sein guter Ruf eilt ihm voraus. Er ist der Messias Gottes. Und im Namen Gottes werden bei Jesus Menschen gesund. Es passieren echte, nie zuvor dagewesene Wunder. Das ist zwar auch alles ein bisschen verrückt, ziemlich verrückt, aber für die 10 Aussätzigen ist das völlig egal, weil sie haben sowieso keine andere Wahl. Entweder dieser Jesus tut was oder unser Schicksal vollendet sich mit dem Aussatz. Und deswegen gehen sie zu Jesus hin und rufen ihre Not und ihre Hoffnung raus. Sie setzen ihre Hoffnung auf Jesus. Sie trauen ihm etwas zu. Dazu gehört dann aber noch das Zweite, was jetzt kommt. Nämlich, es gibt einen langen Weg zur Heilung. Sie müssen sich auf den Weg machen. Ich muss zugeben, mich hätte echt mal interessiert, ob diese Kranken, diese 10 Aussätzigen darüber nachgedacht haben, auf welche Weise sie wohl Jesus gesund machen würde. Wie funktioniert denn das eigentlich? Wenn man mal im Neuen Testament nachliest, wie so die verschiedenen Heilungsberichte aussehen, wie die stattgefunden haben, dann merkt man, dass es da überhaupt kein Standardmuster gibt. Jesus macht das jedes Mal ein bisschen anders als vorher. Es gibt kein Schema F, wie Jesus das mit der Heilung macht. Manchmal berührt Jesus die Kranken, manchmal nicht. Einmal hat Jesus auch jemand Spucke irgendwie draufgeschmiert, aber nur einmal. Dann wird jemand auch ganz auf Entfernung gesund. Also es gibt kein Muster. Manchmal geschieht das sofort innerhalb eines Augenblicks und manchmal dauert das eine ganze Weile. Und was passiert hier in diesem Fall? Jesus macht mit den 10 Aussätzigen rein äußerlich betrachtet gar nichts. Die sind auf Abstand, 10 Meter entfernt, irgendwie so, und reden. Das alles. Er berührt sie nicht, es gibt kein Segensgebet, es gibt auch kein Seelsorgegespräch, es wird auch nicht über irgendwelche Sünden geredet, gar nichts. Trotzdem ist das in diesem Fall ein ziemlich langer Weg zur Heilung. Warum? Jesus sagt diesen 10 Aussätzigen nämlich: Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Das ist der Auftrag. Die Priester im Tempel waren nämlich damals gleichzeitig auch das Gesundheitsamt und die Seuchenbehörde. Man musste bei denen vorstellig werden und sich attestieren lassen, ob man gesund oder krank war. Lepra war meldepflichtig. So würden wir das heute sagen. Also, sie müssen dahin sich die Heilung bestätigen lassen. Und jetzt kommt's. Im Text steht: Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Habt ihr das noch in Erinnerung? Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Das heißt doch nichts anderes. Die Heilung setzte Stück für Stück ein. Ja, wann denn? Nachdem sie sich auf den Weg gemacht haben hin zum Gesundheitsamt. So hat das stattgefunden. Aha. Das heißt, am Anfang, als Jesus mit denen geredet hat, passierte erstmal gar nichts. Da war auch gar nichts zu sehen. Alles war wie immer. Genauso krank wie gestern. Frage: Geht man bei so einem Befund zum Gesundheitsamt? Ich finde, das erfordert schon ein bisschen was, oder? Jesus hat ihnen gesagt: Geht hin zu den Priestern, stellt euch vor und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und sie gucken sich an und denken: Ja, wie? Welche Heilung? Wo denn? Der lange Weg dieser Kranken zum Tempel, um sich vorzustellen, ist also auch mit so ein bisschen Hoffen und Bangen verbunden, stelle ich mir vor. Der lange Weg bietet also auch jede Menge Gelegenheit für Nachdenken, für Grübeln, für Zweifel. Was mache ich hier eigentlich? Warum laufe ich eigentlich los? Ist das nicht total bescheuert, was ich hier mache? Und was ist, wenn gar nichts passiert? Dann mache ich mich doch zum Affen. Alles umsonst. Alle diese Dinge, diese möglichen Gedanken ereignen sich unterwegs, während sie zum Tempel gehen. Es bleibt ihnen nicht erspart, am Anfang den Entschluss zu treffen: Okay, wir gehen zum Tempel. Wir machen das jetzt einfach. Wir gehen dahin. Und was zum Schluss zählt, ist die Tatsache, dass sie sich ganz am Anfang, als nichts zu sehen war, auf den Weg gemacht haben. Das zählt. Und während sie gehen unterwegs, wurden sie gesund. So empfangen sie das Wunder Gottes. Sie werden gesund auf dem Weg der Nachfolge, auf dem Weg des Vertrauens in das Wort von Jesus Christus. Ist es bei uns nicht eher so, dass wir zuerst einen Fortschritt sehen wollen, bevor wir Hoffnung schöpfen? Oder bevor wir darauf vertrauen, dass Gott sowas tut in unserem Leben? Aber Jesus fordert die Leute immer wieder heraus, ihm zu vertrauen und erste Schritte zu machen. Das ist bei dieser Heilung der 10 Aussätzigen auch so, die sich schon mal auf den Weg zum Gesundheitsamt machen sollen, bevor man etwas von der Heilung sehen kann. Wie war das noch letzte Woche bei der Speisung der 5000? Jesus fordert die Leute auf, sich schon mal in Gruppen zu 50 hinzusetzen, bevor man sieht, was aus den 5 Broten und den 2 Fischen wird. Und das ist auch immer noch so, als Jesus seine Leute hinausschickt in die ganze Welt, damit sie Zeugen des Evangeliums werden und sie aller Welt bezeugen, dass Jesus der Christus, der Retter der Welt ist. Geht hin in alle Welt. Der Auftrag gilt, bevor wir irgendwas sehen. Und das ist auch bei uns in der Gemeinde bis heute so. Jesus schickt uns los im Vertrauen auf sein Wort. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als Jesus zu vertrauen, dass er seine Verheißungen wahrmachen wird, während wir losgehen. Dass er unser Leben neu macht, während wir losgehen und ihm vertrauen. Dass er unsere Seele heilt, während wir losgehen und ihm vertrauen. Und wir vertrauen darauf, dass unser mehr oder weniger starkes oder vielleicht auch manchmal schwaches Zeugnis andere Menschen auch zum Vertrauen an Jesus finden. Weil sie erleben, wie unser Leben, während wir Jesus nachfolgen, verändert wird. Alles das geschieht letztlich immer auf Hoffnung, auf Glauben hin. Es ist ein Glaubensschritt. Es hat mit Vertrauen zu tun. Ja, ich vertraue darauf, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sondern dass es das tut, wozu es ausgesandt ist, wozu es Jesus in die Welt gegeben hat. Ja, das Wort Gottes wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Und es wird geschehen. Und so geschah es. Damals und heute immer noch. Und dann dieser dritte Punkt, nur einer kehrt um und dankt. Einer von 10. 10 Aussätzige werden gesund, 10 Kranke erleben das Wunder der Heilung, aber nur einer von ihnen macht sich wirklich auf den Weg, um den Wohltäter und Heiland zu retten. Da steht, einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut pries er Gott und warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde, und das war ein Samariter. Für diesen einen ist es wichtig, nochmal den ganzen langen Weg zurückzugehen zu Jesus und ihm wirklich zu danken von Angesicht. Er weiß ganz genau, dass er seine Gesundung dem Eingreifen und der Gnade dieses Jesus zu verdanken hat. Und genau deshalb lobt und dankt er Gott, als er zu Jesus zurückkommt. Und er hat gemerkt, in Jesus begegnet mir wirklich die Gnade Gottes zum Greifen nahe, für mein Leben relevant. Und deswegen nimmt er den langen Weg in Kauf und sagt, ja, das will ich machen, das gehört dazu. Ich will ihm danken. Und er bringt den Dank auch sichtbar und erkennbar zum Ausdruck. Und das ist nicht einfach nur so ein verschämtes, dezentes vielen Dank auch für die Blumen. Danke für die tollen Socken zu Weihnachten. Nee, sondern da steht, er lobte Gott mit lauter Stimme. Der gibt richtig Vollgas. und wirft sich Jesus zu Füßen. Das ist die Geste, die damals dazugehörte. Das heißt, er macht das richtig lautstark und sowas von eindeutig. Hört alle her, was ich erlebt habe. Ich hatte Aussatz und jetzt bin ich gesund. Und dieser Jesus hat es gemacht. Ich danke Gott dafür. Laut und deutlich. Und es war ein Samariter. Ein Ausländer, der eigentlich mit dem Volk Gottes nicht so viel zu tun hatte. Der hat es gemerkt und der hat gedankt. Nummer 4, was ein Wunder Gottes bewirkt und was es nicht bewirkt. Ihr Lieben, diese Begebenheit ist eine der seltenen Situationen, in denen Jesus den Dank des Geheilten kommentiert. Beziehungsweise er kommentiert den Nicht-Dank der anderen Geheilten. Ist Jesus etwa enttäuscht, weil sie alle bis auf den einen die Heilung zwar gerne annehmen, aber die anderen 9 finden es irgendwie nicht so angebracht oder nötig, einen Dank auszusprechen? Ist Jesus enttäuscht? Es ist schon ein bisschen komisch, da wird einem das Leben quasi wirklich neu geschenkt. Wenn du von Aussatz gesund wirst, dann fängt das Leben nochmal neu an, dann kannst du einen zweiten Geburtstag feiern. Das ist ein Wunder. Und diese 9 nehmen das sozusagen einfach zur Kenntnis und Punkt. Da zuckt man doch zusammen, oder? Wie kann das sein? Ich finde das sehr ernüchternd. Immer mal wieder begegnen mir Leute, die sagen, ja, wenn ich auch mal so ein richtig krasses Wunder von Gott erleben würde, ja, dann würde ich auch an Gott glauben. Ja, dann schon. Wenn Gott mal so richtig auf die Pauke hauen würde, ja, das würde mich überzeugen. Das Erstaunliche ist, diese 10 Aussätzigen haben gerade dieses Mega-Wunder erlebt. Nicht nur als Zaungäste von außen, sondern sie haben es an eigenem Leben erfahren. Und es beeindruckt sie irgendwie kein bisschen, oder? Ja, danke für die Heilung, Punkt, fertig. Sehr eigenartig. Sie haben das nicht nur von Ferne erlebt, sondern im eigenen Leben. Und eigentlich passiert daraufhin gar nichts. Sie nehmen das an und das Leben geht weiter. Ich finde, an dieser Stelle platzt irgendwie auch eine Illusion, die wir oft so haben. Ich würde ja an Jesus glauben, wenn. Das ist unsere Illusion. Das heißt, selbst wenn du in deinem Leben das riesengroße Megawunder Gottes erlebst, heißt das noch längst nicht, dass das damit dann auch alle deine Zweifel überwindet oder deine Vorbehalte. Es kann sogar sein, dass dir das große Wunder noch gar nicht mal so großartig hilft. Woran liegt das? Ich denke, das liegt immer auch an meiner Bereitschaft, mich auf das Wirken Gottes einzulassen. Lasse ich mich wirklich darauf ein? Bin ich bereit, das zu sehen, was Gott in meinem Leben tut? Das eine oder andere Wunder, das er sowieso schon längst getan hat. Hast du das gesehen? Hast du das wahrgenommen? Hast du ihm gedankt? Ihr Lieben, auch das allergrößte und das erstaunlichste Wunder bringt einen Menschen gar nicht unbedingt zum Glauben, wenn er es nicht will. Das war zu Jesu Zeiten so und das ist bis heute auch immer noch so. Das war auch zu Zeiten des Alten Testaments schon so. Auch das größte Wunder beim Auszug des Volkes Israel, Durchzug durchs Rote Meer, hat es nicht verhindern können, dass die Leute sich im Anschluss ein goldenes Kalb gemacht haben und diesen Metallklotz angebetet haben. Wie kann das sein? Obwohl sie doch vorher die ganze Zeit erlebt haben, wie Gott sie jeden Tag versorgt hat, wie sie vor den Ägyptern rettet und noch viel mehr. So ist das bis heute. Darum bete ich dafür, dass Gott uns ein offenes Herz schenkt und dass wir unseren Stolz ablegen, wenn es darum geht, das Wirken Gottes in unserem Leben anzuerkennen und es zu sehen und wir ihm dafür Dank sagen. Woher kommt denn dann der Dank? Ja, es liegt auch an meiner Bereitschaft, mich auf das Wirken Gottes einzulassen und zu merken, ja Gott, du hast das getan. Ich danke dir dafür. Das wünsche ich mir. Amen.